Ich habe zwei Fragen an den ersten Vortrag. Ich habe deinen Namen vergessen. Du hast gesagt, dass es unter dem Paragraphen 129a Fluchthilfe verfolgt wird. Auf welcher Grundlage? Oder hast du da mehr Informationen darüber?
Das ist nicht der Paragraph 129a, wo Fluchthilfe verfolgt wird, sondern die rechtlichen Voraussetzungen, wann Staatstrojaner eingesetzt oder Bundestrojaner eingesetzt werden. Das wird in so einem Paragraph 100 geregelt und da steht eben drin, dass es bei 129a-Verfahren passieren kann und auch bei der Schleusung von Menschen nach Deutschland und bei der Hilfe bei sogenannten missbräuchlichen Asylanträgen.
Bei 129a, soweit ich weiß, da geht es um Terrorismus, oder?
Die Nutzung von Trojanern kann bei 129a-Verfahren angewendet werden und das ist...
Die zweite Frage, du sprachst von dem Einsatz von Bundestrojanern bei der WhatsApp-Überwachung im Zusammenhang mit der Fluchthilfe. Hast du da gesicherte Erkenntnisse oder ist es quasi im Bereich des Möglichen und man kann davon ausgehen oder gibt es da schon... irgendwie was Gesichertes?
Ich habe auch nicht gesagt, dass Bundestrojaner bei WhatsApp oder was eingesetzt werden können. Das Ding ist halt, dass die Trojaner ja eben eingesetzt werden können, genau um diese Kommunikation auch von Messengern, von verschlüsselter Kommunikation auszulesen. Und die Voraussetzungen dafür sind halt unter anderem die Einschleusung von Geflüchteten nach Deutschland. Und wie das dann im Einzelfall tatsächlich angewendet wird und sowas, das ist ja unklar. Das ist jetzt im Sommer erst, sind diese juristischen Hürden viel weiter runtergesetzt worden, als es vorher für den Einsatz von Trojanern gilt. Aber das wird man jetzt, muss man jetzt abwarten, was darüber bekannt wird, wann das eingesetzt wird. Aber technisch möglich ist es und sozusagen die rechtlichen Voraussetzungen erlauben das jetzt stärker als vorher. Und das ist nur ein kleiner Teil, also es ist eine ganze Latte, wann jetzt Trojaner eingesetzt werden können. Und ich habe sozusagen nur die für mich interessanten Punkte da rausgeholt, aber das ist ziemlich breit eigentlich, wann wie das eingesetzt werden kann.
Eine Anmerkung, jeder aus dem arabischen Raum könnte ja ein eingeschleuster Terrorist sein, von daher kann man es bei jedem Geflüchteten anwenden. Ist ein Problem, was die Rechtspraxis vielleicht auch hergibt. Aber... nochmal zu den Handys auf See. Prinzipiell ist ja möglich, auch eine Ordnung durchzuführen, um Schiffe abzufangen, bevor die Hoheitsgewässer erreichen. Wird das praktiziert?
Über welche Ordnung meinst du jetzt?
Triangulation, Signalintelligenz, also auch ohne den Dateninhalt auszuwerten.
Also es gibt, jetzt so kleine Schlauchboote oder sowas, da ist ja jetzt erstmal keine Ortung möglich, oder ich weiß nicht genau, was du da meinst.
Also ein Handy reicht, das gibt dir ein Signal von sich, dass man triangulieren kann.
Das ist eigentlich so ein bisschen mir jedenfalls unbekannt, wie gearbeitet wird. Es ist auf jeden Fall teilweise so, dass die Küstenwachen schon auch manchmal mit der Telefonnummer auf dem Boot was anfangen können und es denen hilft, tatsächlich ein Boot aufzuspüren. Aber in ganz, ganz vielen Fällen passiert das auch nicht. Also das ist, ich weiß nicht, inwieweit das da die individuelle Entscheidung oder welche Möglichkeiten dann jeweils gegeben sind, dass die tatsächlich die Telefonnummer auch dann zum Aufspüren von Booten in Seenot ausgenutzt wird, wenn es ansonsten eben keine Lokalisierung der Boote gibt, also wenn wir selbst die Daten nicht haben. Aber auch die Satellitentelefone, selbst wenn wir dann den Zugang nicht haben, können ja auf jeden Fall auch, wird es angefragt und darüber können auch die Boote geortet werden, ja.
Das Ganze berührt ja die Frage, könnte diese Technik nicht auch genutzt werden, nicht nur um die Leute eben zu überwachen, sondern um die Leute eben auch zu retten?
Kannst du was über die Kosten sagen, die für die Grenzsicherungsmaßnahmen aufgewendet werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viel Gelder in die Flüchtlingslager im Libanon und in Jordanien fließen? Gibt es da Zahlen zu?
Also da gibt es sicherlich Zahlen, die weiß ich, die habe ich überhaupt nicht präsent. Also dass es immer jeweils Millionen sind, ist klar, aber ich weiß, kann dir überhaupt nicht sagen, wie die in Relation zueinander stehen und was jetzt inzwischen, also das kann man ja auch alles, kann man alles nachlesen, aber das habe ich tatsächlich überhaupt nicht präsent. Also das sind immer sozusagen diese ganzen Millionenbeträge, kann ich nicht beantworten.
Ich hätte Frage zu Anna, ne? Mhm. Genau, also... weißt du, bezüglich der Handyauslese, meines Wissens ist es bisher freiwillig.
Nein.
In Berlin? Also wurde uns das von Herrn Mayer bestätigt?
Eigentlich nein. Eigentlich soll das Handy auslesen als Standardmaßnahme passieren, wenn Menschen keinen Pass dabei haben. Das ist zumindest die offizielle Erklärung. Das Auswerten soll dann eben im Einzelfall passieren. Ich habe aber mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, dass es extrem unterschiedlich häufig von den einzelnen Außenstellen des BAMF eingesetzt wird. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie jemand quasi in der Außenstelle Berlin sowas sagt, aber eigentlich soll das eine Standardmaßnahme werden.
Also ich habe ein bisschen, also er meinte, wenn sich jemand vergessen hat, dann fragen Sie nicht nochmal nach. Aber Wohnheim haben jetzt bestätigt, dass Sie jetzt schon anfangen, da nochmal nachzufragen. Und,
ja.
Ne, aber das würde ich nochmal wissen, wie deine Erfahrungen sind. Also das war jetzt die Außenstelle Berlin.
Soweit ich weiß, gehen die Außenstellen damit relativ unterschiedlich um, auch was die Auswertung der ganzen Sachen angeht. Also eine Person hat mir eben gesagt, dass es Außenstellen gibt, in denen auch die Auswertung öfter beantragt wird. Das heißt, dass man auch bei Unsicherheiten, die jetzt nicht besonders groß sind, sagt, ja, hätten wir trotzdem gerne nochmal den Ausdruck, was eben auf deinem Handy so drauf ist, und dass andere Stellen das quasi überhaupt nicht nutzen, dass das dann noch nicht angekommen ist. Aber da soll es auch jetzt, ich glaube, das BAMF nennt die Leute Botschafter, diese Technikbotschafter, die dann eben in die Außenstellen gehen und die Leute nochmal schulen, damit das dann auch jeder einsetzen kann. Also dass diese Systeme sind aber auch extrem einfach. Was der BAMF-Mitarbeiter sieht, ist irgendwie so ein Display von diesem System, das wir da gesehen haben. Da sind irgendwie drei große Knöpfe drauf, also so Buttons. Einer davon ist der Hilfe-Button, und dann klickt der BAMF-Mitarbeiter irgendwie da drauf und dann fällt ein PDF raus. Also es ist halt nicht besonders schwierig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so dieser Gewohnheitseffekt noch nicht da ist bei gewissen Stellen.
Und dann noch ganz kurz eine Sache. Du hattest geschildert, diese digitale Sprachanalyse, das ist diese sogenannte biometrische.
Stimmt.
Da sehen Sie, glaube ich, so einen Text, so ein Bild und müssen das beschreiben.
Genau, du kriegst ein Bild vorgelegt und dann irgendwie wird dir gesagt, sprich mal hier in den Rekorder oder sprich in das Handy rein. Also ich habe zumindest von beiden Sachen gehört, dass jemand entweder so ein Diktiergerät aufstellt oder direkt ein Telefon jemandem hinhält und dann sollst du das beschreiben. Ich habe aber auch von Leuten gehört, wo das halt problematisch war, weil die Person, die das Diktiergerät bedienen sollte, das eben nicht auf die Kette gekriegt hat und dann die Aufnahme mehrmals abgebrochen wurde und dann eben auch keine ausreichende Sprachdauer zur Verfügung gestanden hat. Weil wir haben ja da das Beispiel gesehen, wo es um 26 Sekunden Netto-Sprachdauer der Person ging, wo die Bundesregierung aber eigentlich sagt, ja, 2 Minuten reichen dann schon. Ne? Also das ist halt auch nochmal die Umstände dessen, wie das erstellt wird, sind eben auch nochmal extrem schwierig. Gerade wenn die Leute überhaupt nicht wissen, warum sie da jetzt gerade dieses Bild beschreiben sollen, wenn sie überhaupt nicht verstehen, was das Ziel des Ganzen ist.
Ja, ich habe auch eine Frage an dich, Anne, in Bezug auf diese Datenbank. Habe ich das richtig verstanden, dass diese Datenbank, also wo Daten zu Beruf, Ausbildung, Impfdaten und so weiter gespeichert werden, dass die alle Drittstaatenausländer betrifft, also nicht nur die Asylsuchenden, sondern Daten auch von welchen die Visa beantragt haben und so weiter eingespeichert werden?
Das weißt du besser, oder? Ich glaube, Asylsuchende. Ich glaube, das Ausländerzentralregister betrifft das, und es gibt nochmal diese Visumsdatenbanken, wo der ganze andere Kram für Visa drin steht.
Ne, Visa? Also Visa-Daten kommen doch sicher auch irgendwann in die Ausländer.
Ja, also diese Ausweitung der Daten im AZR, das betrifft tatsächlich erstmal Asylsuchende, also Leute, die einen Asylantrag stellen, nach Inkrafttreten des Gesetzes gestellt haben. Und Personen, die bei der unerlaubten Einreise oder beim unerlaubten Aufenthalt festgestellt worden sind. Aber nicht alle Leute, die im AZR gespeichert sind. Jetzt auch nicht der Student, der jetzt einreist und natürlich auch im AZR gespeichert ist, solange er sich erlaubt aufhält. Und genau. Ob das irgendwann nochmal ausgeweitet wird, was zum Beispiel die biometrischen Daten angeht und so, das ist natürlich naheliegend. Die Visa-Daten werden da aber derzeit jedenfalls auch noch nicht gespeichert, und so wie die Behörden technisch drauf sind, kriegen die das, glaube ich, auch nicht so schnell hin, das alles zusammenzuführen.
Vielleicht noch eine ganz spannende Sache zu diesem AZR. Nachdem das ja eben so aufgeweitet wurde und nachdem vielen Behörden die automatisierte Datenabfrage genehmigt wurde, sprich, die mussten nicht jedes Mal einzeln anfragen, haben sich erwartungsgemäß auch die Abfragen extrem erhöht. Das heißt, man hat quasi eine Vereinhalbfachung der Abfragen trotz einer geringeren Anzahl von Asylanträgen. Das heißt, da sieht man eben, dass die Hemmschwelle, auch diese Daten abzufragen, extrem runtergeht und das öfter passiert. Und, was auch noch ist, zumindest als dieses Datenaustauschverbesserungsgesetz in Kraft getreten ist, wurde mal gefragt, naja, wie kontrolliert ihr denn, dass die Leute dann nicht übermäßig Daten abfragen? Und da hatte man gesagt, naja, wir planen da so Stichproben durchzuführen. Das heißt, man hat erstmal diesen Mechanismus eingerichtet und gesagt, okay, wir machen das jetzt so, und dann später hat man sich überlegt, vielleicht könnten wir ab und zu mal stichprobenartig überprüfen, ob da eine Anfrage auch wirklich legal war. Und wenn wir da über hunderttausende Anfragen reden, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann stichprobenartig aussagekräftig wird.
Ja, ich habe viel heute viel gelernt und so viel gesehen und freue mich auch, mit ihr darüber zu reden. Mir geht um konkrete Sachen. Ich habe hier in Berlin Leute aus Brandenburg, Mecklenburg, und sie haben mich gesagt, die Behörden haben sich eingeladen, obwohl sie schon verraten sind. Sie sind schon verhaftet und die Behörde hat die beiden, die Frau und Mann, alles zugehört und sagt, nee, ist keine richtig oder keine konkrete oder ist nicht richtig Haushalt, sondern wie das politisch oder weiß ich nicht, wie ich das nehmen kann. Na, das gibt es einen Anwalt, diese Leute unterstützen können, die Behörden laden die Leute an, sagt ja, wir haben euch gehört, ist die genau sagen die, ja, wenn ihr telefoniert, sie sagen nicht über Liebe, sondern wie können wir uns treffen, Behörden zu gehen? Oder sie sagen nicht, wann, wann, wie, wo treffen wir uns ins Bett zu gehen? Aber sondern hier, hallo, gehen wir in Behörde und fertig. Gibt es eine, wie er das, Anwalt das machen kann? Ich kenne viele, aber ungefähr 5 Leute, die...
Ich bin jetzt total schockiert. Habe ich das richtig verstanden? Die haben, um eine Ehe, also zu überprüfen, ob tatsächlich eine Lebensgemeinschaft vorliegt, die Handys abgehört, also die Telefonate abgehört?
Ja, so meine ich auch. Ne? Die beiden, die Frau und der Mann, alles abgehört, sagen, nee, ist nicht eine fair oder richtige Haushalt oder ja. Wie können wir das machen? Erstens, zweitens, ist, ja, geh nicht um in Flüchtlinge. Ich bitte euch, nach 3-4 Jahren würde diese Flüchtlingssachen gehen oder vorbeigehen. Was kommt auch, wenn es nicht ihr oder ihre Tochter würde, ihre Enkelkinder sein? Müssen wir genau darstellen. Nach Flüchtlinge. Ihr nicht, ihre Kinder nicht, würde danach ihre Enkelkinder, müssen wir alles zusammentragen, sagen, nein, da gehe ich nicht. Wenn wir das alles heute nicht schaffen, würden wir alle, wir betrieben und wir würden niemals rauskommen. Dankeschön.
Willst du was sagen?
Oder? Ich wüsste gerne, ob das legal ist, in Bezug auf, also Telefone abzuhören, in Bezug auf also Feststellung, ob da eine tatsächliche Lebensgemeinschaft vorliegt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es legal ist. Ich kenne zumindest aus den üblichen TKÜ-Paragraphen keinen Sachverhalt, der darauf zutreffen würde. Ich meine, ich kenne die nicht alle auswendig, aber so was normalerweise in 100a und so weiter steht, wüsste ich nicht, was auf den Fall zutrifft.
Ich hätte noch eine Frage zu dem ersten Vortrag, und zwar, das war die letzte Folie, glaube ich, wo es so Social B stand, glaube ich, oben links in der Ecke, und da war jemand abgebildet und ich bin teamfähig, weil ich mit 80 Personen auf einem kleinen Boot überlebt habe. Da wollte ich fragen, ist das ernst? Also wird das wirklich gemacht? Also das ist mir völlig neu, und von wem werden diese Profile oder sah ja wie so ein Facebook-Profil, also das Profilbild aus, so mäßig. Oder genau, dazu irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Infos.
Ja, genau, ich habe sehr schnell geredet, ne, weil ich immer dachte, ich muss möglichst schnell fertig sein. Das ist eine Werbung, die gerade tatsächlich jetzt gerade läuft seit ein paar Tagen, die sicherlich auch in Berlin wird es auch Plakate geben. Das ist von einem Unternehmen, das heißt Social Bee, und das macht eben, wirbt eben für diese, wirbt dafür, jetzt Geflüchtete, Jobs für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen und eben auch sozusagen diese Skills, die die Menschen mitbringen, eben dass sie 3 Tage ohne Essen oder dass sie so und so viele Tage auf engstem Raum mit Leuten auf dem Wasser waren und sowas, dass das ja solche Skills wären, die eben auch vermittelbar sind. Also es ist, sieht so ein bisschen, finde ich so, es hat so den Touch von der Bundeswehr, aber es ist tatsächlich eine ernst gemeinte Werbekampagne, die jetzt derzeit gerade läuft.
Dieses Unternehmen, Social Bee, wenn ich das richtig verstehe, also gehen die da mit dem Ansatz ran, dann wirklich Menschen eine Arbeit zu vermitteln dadurch?
Ja.
Genau, wir sind auch noch ein bisschen hier. Ihr könnt da vorne auch die aktuelle Zilip kaufen oder auch historische. Und in der aktuellen findet ihr auch den Artikel von Anna zur digitalen Migrationskontrolle. Online gibt es den aber auch bei uns auf der Seite. Applaus.